Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Es ist Fastenzeit, wir sind quasi in der Karnevals-Off-Season und nutzen die Zeit, um euch Menschen aus dem Rheinland vorzustellen, über die es sich lohnt zu sprechen. Heute ist mein Gast Laurin Dücker, DJ aus diesem wunderschönen Rheinland, bekannt als Luca Weder. Und Laurins Geschichte ist einfach toll, bemerkenswert und bringt vor allem Content für eine ganze Podcast-Folge. Und ich sag hallo und schön, dass du da bist, Laurin.
Hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Oder lieber Luca.
Mir ist das komplett egal eigentlich. Also,
wie ist denn das in deinem Freundesbekanntenkreis?
Also meine Freunde und Family, natürlich nenne ich alle Laurin bei meinem Geburtsnamen, aber gerade so in der DJ-Szene bin ich auch eher als Luca dann bekannt oder Luca Weder, ja. Genau.
Wir müssen erklären, seit deiner Geburt leidest du unter der Krankheit SMA, also Muskelschwund, deshalb sitzt du im Rollstuhl. Das hält dich aber 0,0 ab, auf Festivalbühnen zu gehen. Du merkst gerade schon, wie ich das selbstverständlich sage, wie nimmst du das eigentlich wahr, wenn ich sage, du gehst auf Festivalbühnen, weil du gehst natürlich nicht, du sitzt ja im Rollstuhl. Aber ja, sowas passiert oft im Alltag, oder?
Also tatsächlich, es gibt so einzelne Fettnäpfchen manchmal. Aber
ist das für dich ein Fettnäpfchen eigentlich? Oder?
Ich glaube, von außen gesehen ist es oft irgendwie, wird als Fettnäpfchen vermeintlich angesehen. Für mich ist das gar kein Problem. Ich sage auch, ich gehe auf ein Festival und ich sage, ich roller irgendwie auf ein Festival. Genau, da bin ich ganz entspannt. Aber
ja. Allgemeiner Sprachgebrauch.
Genau.
Also, vielleicht für den Laien erstmal, was ist deine Krankheit, SMA-Muskelschwund. Woran merkst du das?
Genau, also tatsächlich ist es ganz einfach gesagt, dass im Laufe meines Lebens immer weiter die Muskeln verschwinden. Also ich habe so ein Grundrepertoire, sage ich mal, am Start, aber das wird im Verlauf immer schlechter werden. Und genau, von meiner Krankheit SMA gibt es auch noch verschiedene Typen. Ich habe jetzt Typ 2, der fast am schlimmste, sage ich mal. Genau, aber die Krankheit ist halt progressiv. Es gibt allerdings auch vereinzelt Heilungsmethoden. Also ich kann da nicht auf einmal wieder laufen, so ist es nicht. Aber zumindest kann der Verschlimmerungsprozess verlangsamt werden. Und da nehme ich tatsächlich auch aktuell ein Medikament. Und zumindest habe ich da keine Nebenwirkungen. Und für mich ist generell auch jeder Tag, der irgendwie erheilt ist an Kraft, an was ich machen kann, ist schon ein Gewinn. Und genau, deswegen.
Wie ist generell deine Lebenserwartung? Sprichst du da drüber oder ist das für dich völlig irrelevant?
Also tatsächlich, ich habe mir, glaube ich, früher mehr Gedanken darüber gemacht, auch in Bezug auf, okay, wie will ich mein Leben später gestalten? Mittlerweile denke ich da gar nicht mehr so oft nach. Ich weiß auch gar nicht, wie jetzt meine Lebenserwartungen sind. Es kann, also wie bei allen, kann das natürlich früher vorbei sein, aber es kann auch, keine Ahnung, bestimmt bis 60, 70 gehen, je nachdem natürlich auch, wie der medizinische Stand ist. Da kann sich auch immer noch mal was tun. Aber da denke ich jetzt gerade gar nicht und bin eher so, ey, ich will im Moment leben und gucken, was kommt morgen, vielleicht auch noch nächste Woche. Und dann schaue ich, wie es da weitergeht.
Bevor wir ganz viel über Musik, Träume und vor allem auch Ehrgeiz sprechen, wie hast du Karneval erlebt?
Oh, dieses Jahr relativ ruhig sogar. Ich war an 2, 3 Tagen unterwegs, aber tatsächlich bei uns im Dorf in Buschhofen war ich an 2 Tagen unterwegs und
Straßenkarneval dann?
Genau, oder? Ja. Wir waren einmal auf einem Karnevalszug, also den Karnevalszug in Buschhofen und dann nochmal auf der Afterzoch-Party.
Ist der Rollstuhl, in dem du sitzt, das ist ein elektrischer Rollstuhl, ne?
Genau, ja.
Gibt es viele Hürden, die du im wahrsten Sinne nehmen musst, auch im Straßenkarneval, beim Feiern, bei Partys?
Ja, also tatsächlich im Straßenkarneval geht es sogar ganz gut, weil es einfach auf öffentlichen Straßen ist und deswegen finde ich auch persönlich Karneval immer eine coole Sache, weil sonst, wenn ich irgendwie mal feiern gehen möchte, muss ich immer vorher checken, okay, ist die Location barrierefrei, gibt es da barrierefreie Toiletten, whatever, was es da zu beachten gibt. Und beim Straßenkarneval ist es halt wirklich entspannt, du gehst da hin an den Straßenrand, guckst dir da die coolen Wägen an, trinkst das ein oder andere Getränk und dann kann man wieder nach Hause fahren. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, bis auf die Scherben, das ist manchmal tricky, aber das kriegt man auch hin.
Warum ich dich zu diesem Zeitpunkt jetzt auch gerade kurz nach Karneval eingeladen habe, weil diese Zeit gar nicht so unwichtig ist, gerade aus DJ-Sicht, der du jetzt seit gut 2 Jahren bist. Denn jetzt geht's so los für die Festivalvorbereitung. Man glaubt es kaum, aber im Sommer, wenn wieder x Leute auf Festivals feiern, abfeiern, dann heißt es für DJs jetzt schon dafür arbeiten, ne? Wie genau? Genau. Erzähl mal kurz. Was machst du gerade? Wie sieht gerade dein DJ-Alltag aus?
Genau, also tatsächlich aktuell befinde ich mich so schon in der Planungsphase. Bei mir beginnt das eigentlich auch schon immer so Richtung November, Dezember, wo ich dann auch Bewerbungen rausschicke, whatever, und in, ja, einfach in dieses Bewerbungsprozedur reingehe.
Also im Grunde, wenn die Jecken den 11.11. starten, startest du deine Bewerbungsphase.
Genau, quasi so, kann man so sagen. Und aktuell ist tatsächlich viel Planung. Wir haben eine große Show, die wir jetzt machen, nämlich bei Rhein in Flammen, auch in Bonn, in der wunderschönen Rheinaue. Und da geht es natürlich dran, viel zu planen. Das heißt, wie bauen wir die Bühne, wie machen wir das ganze Showkonzept? Genau, weil wir selber bei uns, also beziehungsweise bei mir, eine ganz eigene Show auf die Beine gestellt haben, was tatsächlich vor 2 Jahren angefangen hat auf dem Münsterplatz beim Bonnfest. Und letztes Jahr im September war das, glaube ich, ja, im September konnten wir es dann prämieren zum allerersten Mal. Und seitdem können wir das jetzt glücklicherweise auch dieses Jahr noch 1-2 Mal spielen. Und dann natürlich auch in der Heimatstadt ist natürlich, ja, einfach unglaublich.
Können wir, sagst du, das heißt, da steht ein ganzes Team dahinter, das bist nicht nur du alleine?
Also das bin ich und noch ein Kollege von mir, der Tobias Nallinger, der, ihm gehört auch mit eine Veranstaltungsfirma. Und genau, wir sind dann quasi das Team und alle Leute drumherum, das heißt irgendwelche Videografen noch und all die Leute natürlich, die fleißig da beim Bühnenbau helfen, die sind auch ein Teil unseres ganzen Teams.
Ich möchte mal zu deinen DJ-Anfängen kommen. Wann hast du für dich gemerkt, da hätte ich Bock drauf, das wäre was, wo ich für brenne, wo du schon sagst, das macht diesen Erhalt, dieses Tägliche, dass man Bock aufs Leben hat, das macht das aus. Wann war das bei dir?
Das fing tatsächlich schon ganz früh an. Mein Bruder hat mir damals einen MP3-Player geschenkt und da war tatsächlich von Avicii Levels drauf.
Ja.
Und seitdem war ich auch irgendwie Fan von dieser Dance-Mucke und habe immer mal so ein bisschen für mich was gemacht und aber nie ganz fokussiert verfolgt. Und dann mit Corona und mit dem Abschließen meines Abiturs war ich so in der Phase, okay, was will ich überhaupt machen, wohin soll die Reise gehen, und habe mich dann viel ausprobiert und dann bin ich irgendwie bei der Musik hängen geblieben und habe ganz viel Sets aufgenommen, irgendwo hingeschickt, auf Soundcloud hochgeladen und bei ganz vielen DJ-Contests natürlich mitgemacht und dann habe ich irgendwann den guten Tobias kennengelernt, den Tobias Nallinger. Und der hat dann gesagt, ey, hättest du nicht mal Bock, beim Bonnfest aufzulegen? Und so hat das alles angefangen und dann hatte ich da meine erste Show und ja.
Was hat Avicii mit dir emotional gemacht? Also ich würde behaupten, der Kerl, den es leider ja nicht mehr gibt, der viel zu früh gestorben ist, hat viele DJs zu dem gemacht, was sie heute sind, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur DJs, sondern einfach Avicii hat eine ganze Generation an Musikhörerinnen und Hörern geprägt und für mich persönlich ist es einfach einer dieser Künstler, auf die man einfach zurückschaut und vor allen Dingen auf die man auch aufschaut und für mich ist es einfach ein absolutes Multitalent, gerade auch, ich finde halt diese Pop-Nummern zu nehmen und dann mit einem gewissen Country-Touch auch noch und ich weiß nicht, weil Avicii ist irgendwie, ja, jedes Mal, wenn ich auch einen Song von ihm höre, sieht es mal Gänsehaut und das ist natürlich auch für mich ein Stück weit meiner Kindheit, weil ich einfach damit aufgewachsen bin.
Und dann hast du es wie gemacht, wie bist du selber dann an die Musik rangegangen? Hast du erstmal selber nur aufgelegt, gemixt, nenne ich es mal, oder hast du auch direkt mit der Musikproduktion begonnen? Denn, das muss man ja dazu sagen, du machst mittlerweile auch eigene Songs.
Genau, ja. Mittlerweile habe ich sogar, ich glaube, jetzt am Freitag ist sogar ein neuer Song rausgekommen, aber jetzt sind wir bei 6 Songs, die draußen sind und aber angefangen hat es bei mir erstmal nur mit Auflegen und da tatsächlich YouTube-Tutorials geguckt, das heißt erstmal zu gucken, was für einen Controller holt man sich, ne? Und dann kam tatsächlich ganz schnell auch die Frage auf, weil man sieht dann immer die großen CDJs 3000, keine Ahnung, die großen Setups und die kann ich aber gar nicht so in der Größe bedienen. Und genau, dann habe ich mir meinen ersten kleinen DJ-Controller geholt und dann damit rumgespielt und ganz viele Tutorials angeschaut und dann immer Step-by-Steps was dazugekommen. Und dann bin ich auch rein in die Musikproduction reingegangen und eben da auch Tutorials angeguckt. Ganz viel aber auch mit Freunden gequatscht, die da auch in der Branche unterwegs sind. Immer so kleine Demo-Tapes hin und hinterher geschickt und
Wie sehr hilft dir das Rheinland? Ich meine, wir sind der Rheinland-Podcast, wir heißen Kölsch und Jod, Köln und Kölle und Kölsch ist bekannt auch für ein bisschen, ich nenne es mal Klüngel, jeder hilft jedem. Wie sehr hast du das Rheinland in dem Fall auch dann schätzen gelernt?
Ja, tatsächlich, also ich merke das immer wieder, gerade hier in der Region, die Leute sind halt alle super herzlich und helfen, wo sie können, sei es jetzt natürlich hier beim Podcast, wo ich jetzt bin, oder keine Ahnung, natürlich dann Tobias Nallinger, der dann mich supportet hat, aber auch an ganz anderen Stellen. Ja, all das kriegt man eigentlich auch nur irgendwie im Rheinland, erfahrungsgemäß, wenn man irgendwie, der kennt einen und irgendwie, kommt man dann auf einen Nenner.
Wie ist das generell in der DJ-Szene? Da helfen Connections und das, wen kennst, schon ganz gut weiter, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch Bock haben, tatsächlich sich zu connecten. Also ich liebe das. Also ich mag einfach auch irgendwie in eine fremde Gruppe reinzugehen mit Leuten, die das Gleiche irgendwie machen, sich auszutauschen, finde ich einfach cool. Und das braucht man schon. Also gerade auch so auf Connecting-Events zu gehen. Ich weiß nicht, ADE in Amsterdam. Also
Amsterdam Dance Event?
Genau, ja. Und da ist natürlich perfekt, da trifft man Leute aus der Branche, man kann mit den Quatschen in Austausch gehen und das ist schon super wichtig. Ja.
Welche Komplikationen haben deine Behinderungen beim Auflegen dann plötzlich gebracht? Hast du was gemerkt? Hast du gemerkt, ja, ich kann nicht so auflegen, wie es eigentlich jeder normale DJ macht, sondern ich brauche hier und da eine Hilfe?
Also tatsächlich kann so selbstständig auflegen. Es ist nur, ich bin halt begrenzt auf, ich sag mal, was ist denn das, vielleicht ein halber Meter an Breite, die ich abdecken kann und der DJ-Controller darf auch nicht zu tief sein. Aber sonst kann ich eigentlich so wie jeder normale Mensch auch irgendwie auflegen. Ich kann halt nicht rumhüpfen, ne, und rumspringen, aber das Auflegen funktioniert so ganz gut.
Wie ist das mit der Geschwindigkeit? Also einige, die sich vielleicht in der Szene auskennen, es gibt James Hype, ein relativ bekannter DJ auf der Welt, der unglaublich schnell mixt. Da kommen Menschen ohne Behinderungen schon nicht hinterher. Wie ist das mit deiner Behinderung? Musst du ein bisschen auf deine Geschwindigkeit am Controller achten?
Definitiv. Also das hat ja auch alles immer ein bisschen mit Kraft zu tun. Und da muss ich dann, also entweder viel üben. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich habe eine riskante Transition in meinem Set, dann übe ich die jeden Tag. Und Fun Fact da sogar noch zu. Ich hatte beim Bonfest, es war schon ein bisschen kälter, also im September, Oktober. Und bei mir war immer das Problem, meine Hände werden ganz schnell kalt. Das heißt, wenn es kalt draußen ist, frieren die ganz schnell ein und dann ist natürlich schwieriger, die Knöpfe zu betätigen. Und wir haben dann sogar extra noch so einen Heizlüfter auf die Stage gepackt, damit ich dann warme Finger habe. Das sind dann so die Kleinigkeiten, auf die man so irgendwie achten muss und was dann natürlich aber auch die Erfahrung macht. Ne?
Und was war denn der nächste Schritt, als du gemerkt hast, okay, auflegen, klappt schon mal cool.
Ja.
Dann ging es in die Musikproduktion oder hast du erstmal geguckt, ob du irgendwo schon live auflegen kannst? Wie ging das dann so weiter
in den
Anfängen?
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich auch mit dem Bonfest, mit dem allerersten, fing das für mich an vor 2 Jahren. Und ich habe produziert auch schon davor. Aber dann ist das alles ein bisschen mehr geworden. Und dann konnte ich halt zum ersten Mal auch sehen, dass das auch live funktioniert. Ne? Weil vorher probt man vielleicht viel oder macht das für sich in einem stillen Kämmerlein und wenn dann aber auf einmal, keine Ahnung, 500, 600 Leute vor der Stage sind, dann ist das natürlich nochmal ein anderes Szenario, als wenn man das so ganz still und gemütlich für sich macht. Aber das war auch tatsächlich ein sehr aufregender Moment, weil ich war auch kurz vor dem Auftritt so, dass ich mir gedacht habe, boah, was ist, wenn das jetzt nicht klappt?
Ja, und was wäre denn dann gewesen?
Ja, weiß ich nicht. Man macht sich ja als Künstler immer irgendwie dann verrückt und dann buhen die alle und keine Ahnung. Aber ich bin halt sehr perfektionistisch, was das angeht und deswegen wollte ich da halt überhaupt keine Fehler machen und deswegen war ich dann umso fröhlicher, dass das dann alles reibungslos funktioniert hat.
Die Show gibt es, glaube ich, immer noch zum Anschauen, ne?
Genau, also die Velorum-Show, die aktuellste, gibt es auch auf YouTube. Kann man sich gerne mal anschauen, was wir da auf dem Münsterplatz gemacht haben, genau.
Ja, das ist auf jeden Fall Light Sound, richtig fett. Aber natürlich auch du als dann der Protagonist auf der Bühne. Erzähl mal zu deinen, ja, ich habe schon gesagt, wir möchten noch ein bisschen über Träume sprechen. Was ist denn dein Traum oder sagst du, ich lebe den eigentlich gerade schon?
Ja, tatsächlich, ich lebe den aktuell schon. Also man hat immer natürlich irgendwelche Träume. Also ich als DJ, Tomorrowland, da mal irgendwann aufzulegen, das ist ein Traum. Aber ich bin da ganz ehrlich, aktuell so, wenn ich das machen kann, was ich jetzt gerade machen kann und wenn ich das jetzt über die nächsten Jahre noch machen darf, dann ist es absolut unglaublich und ich lebe jeden Tag wirklich, ich bin absolut happy und das konnte ich jetzt dank natürlich dieser Auftritte, vielen Contests etc. pp. Und genau, auch dank, dass das ein bisschen größer geworden ist jetzt, kann ich das jeden Tag leben und da bin ich einfach dankbar für, dass ich jeden Moment da davon auch genieße. Ja.
Contest heißt, du klickst dich, wie wir schon sagten, im November, wenn der 11.11. startet, klickst dich so ein bisschen durch die DJ- bzw. durch die Festival-Szene und guckst, wer sucht noch Nachwuchs-DJs oder wie machst du es ganz konkret?
Also teilweise ist das halt über Instagram, kriege ich dann irgendwelche Benachrichtigungen oder sehe ein Posting von irgendeinem Festival und die haben dann irgendwie eine Bewerbungsfrist und bewerbe mich da oder ich gehe dann halt wirklich direkt auf Veranstalter zu oder über Freunde von Freunden, die irgendwie jemanden kennen und meine E-Mail-Adresse dalassen und dann schicke ich da auch meine Bewerbung los, aber genau, das ist immer ganz unterschiedlich.
Schickst du die Bewerbung so völlig neutral oder sagst du schon direkt ganz bewusst, ey Leute, ich habe Muskelschwund, ich sitze im Rollstuhl, wenn ihr mich als DJ dann bucht oder auch holt, ihr müsst davon ausgehen, wir müssen ein bisschen was beachten. Wie machst du das? Gehst du ganz offen damit um oder sagst du, eigentlich ist meine Krankheit in Anführungszeichen erstmal irrelevant und ich bewerbe mich als DJ. Ich bin halt, ich bin Luca Veda und egal, was jetzt dahinter steckt.
Ja, also ich bin nutze das auch tatsächlich immer in meinen Bewerbungen, weil gerade erfahrungsgemäß ist das oft so, dass wenn die Leute erstmal nur Namen sehen und dann, ja, okay, es ist ein DJ, aber da ist ja natürlich auch natürlich sehr viel Planung dahinter. Das heißt, wenn ich mich bewerbe und wenn der Veranstalter sagt, ey, wir haben Bock, Luca Veda irgendwie eine Plattform zu bieten, dann muss halt geguckt werden, ist die Bühne barrierefrei, ist der Tisch hoch genug, wie ist das generell vor Ort, ist das Gelände gut, Hotel, ne? Also ist das, haben die ein barrierefreies Zimmer zum Beispiel, muss man irgendwo anders hingehen etc. pp. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass sie auch von Anfang an wissen, hey, Laurin oder Luca Veda sitzt im Rollstuhl und darauf müssen wir achten und genau.
Ist denn das auf der anderen Seite so, dass zum Teil natürlich dann irgendwie auch die Geschichte spannend ist? Jemand, der sich im Rollstuhl sitzen, 2 Jahre das DJ-Dasein beigebracht hat, dass die Leute sagen, es ist schon eine coole Story auch dahinter oder magst du das nicht, wenn man es darauf in Anführungszeichen reduziert?
Mhm. Doch, also ich glaube schon, dass das natürlich irgendwo auch gut ankommt, weil wir gerade natürlich auch in so einem, ja, ich glaube in so einer Zeit sind, wo es einfach auch cool ist, mal irgendwie coole Stories zu hören und ob da jetzt irgendein normaler DJ, sage ich mal, wie auf irgendeinem anderen Festival ist oder ob da halt jemand mit Story ist. Ich glaube, das hat schon auf jeden Fall einen Impact und gerade viele Veranstalter finden das interessant und wollen das natürlich dann im besten Fall dann auch auf ihr Festival holen.
Wie weit würdest du sagen, ist unsere Gesellschaft eigentlich, was Inklusion angeht?
Noch gar nicht weit. Also gesellschaftlich vielleicht, also es ist auf jeden Fall angesehen, dass egal mit welcher Behinderung man auf den Straßen unterwegs ist, aber ich merke das auch privat, viel wird man auch immer noch angeguckt. Ich merke das jetzt nicht mehr so oft, aber das ist schon noch so.
Und ganz kurz, du bist hier zum Podcast mit dem Bus gekommen.
Genau, ja.
Ganz entspannt, ist das cool? Ja. Ist das okay oder gibt es da auch wieder Hürden, Dinge, die man beachten muss?
Also an sich ist das super. Also ich liebe auch Busfahren. Ich finde das irgendwie, da kann ich irgendwie immer richtig abschalten. Ich glaube, vielleicht bin ich der Einzige, der das so findet. Aber das funktioniert ganz gut, weil jetzt auch mittlerweile jeder Bus eigentlich eine Rampe hat. Und manchmal ist es noch ein bisschen tricky, weil es gab auch oft das Szenario, dass der Busfahrer dann gesagt hat, nö, dich nehme ich nicht mit. Und dann muss man dann nochmal 10 Minuten diskutieren, warum ich jetzt mit dem Bus fahren muss. Aber in der Regel klappt das immer ganz gut.
Uns ist es selber hier aufgefallen. Wir wollten eigentlich den Podcast in unserem Studio aufzeichnen. Bis dahin, kurz vorm Studio, alles super. Ja. Du bist hier hochgekommen. Das Problem ist dann, wir haben eine Ministufe hoch zum Studio. Deswegen haben wir das Podcast-Set woanders aufgebaut. Genau, aber da sind wir ja flexibel. Genau. Okay, also gesellschaftlich sagtest du, sind wir schon ein Stück weiter. Ja. Wo gibt es die größten Probleme noch? Was würdest du sagen, was würdest du dir wünschen, was sich deutlich und schneller verbessern muss?
Ich glaube einfach strukturell, ne? Das heißt einfach, dass Gebäude natürlich barrierefreier sind, dann Bahnen, Busse, die ganze Infrastruktur einfach barrierefreier wird. Und genau, dann wird es auch einfach normaler, dass Menschen mit Behinderungen unterwegs sind und im Alltag stattfinden. Weil ich glaube, gesellschaftlich ist das auch gar kein Problem. Also niemand wird jetzt irgendwie auf der Straße, oh, da ist ja ein Rollstuhlfahrer, das ist ja crazy. Sondern es ist oft ein strukturelles Problem. Und das würde ich mir wünschen, wenn man wirklich einfach irgendwo hingehen kann und sich nicht extra nochmal Gedanken machen muss. Ist das barrierefrei? Kann ich dahin? Auch Club-Situation ist sehr tricky.
Gehst du feiern im
ja,
Club?
Ja, also primär Bootshaus, keine Werbung, aber.
Naja, gut, aber es ist ja einer der erfolgreichsten Clubs der Welt.
Genau.
Der Welt.
Ja. Und das ist so mein Go-To-Club. Und aber da muss man halt auch vorher immer checken, okay, ne, kann ich dahin? Auch Konzerte zum Beispiel. Man muss immer extra nochmal über eine Hotline ein Ticket buchen für die Begleitung. Und das ist schon manchmal nervig, weil man nicht einfach wie jeder normale andere Mensch irgendwie in einen Ticketshop geht und sagt, drückt auf kaufen und fertig. Sondern da ist immer noch ein bisschen mehr Orga hinter. Und da hoffe ich natürlich, dass es in Zukunft entspannter wird.
Und bei Festivals? Also du hast im Vorfeld schon gesagt, ich kann dir, Nico, richtig verrückte Geschichten erzählen auf Festivals.
Das auf jeden Fall. Also gerade wenn man, also ich als DJ habe da schon in den letzten Monaten und Jahren einiges erleben dürfen. Also von monatlich vorher absprechen, ich sitze im Rollstuhl, die Bühne muss barrierefrei sein etc. pp. Alles abgesprochen und dann komme ich an der Location an und was ist nicht barrierefrei? Die Bühne. So. Und dann stehe ich da, ja, ich habe in 10 Minuten Playtime. Gut, was machen wir jetzt?
Und was wurde dann gemacht?
Ja, dann wurde erstmal eine halbe Stunde hin und her telefoniert und geguckt, okay, was machen wir? Wir können den nicht tragen. Das ist auch viel zu eng. Und ja.
Das heißt, dein Rollstuhl, der fahrbare, ist zu schwer einfach?
Genau, der wiegt jetzt an sich 210 Kilo.
What?
Ja.
Okay.
Und der ist noch nicht mal fürs Tragen ausgelegt. Also deswegen, da muss dann gerade ein Festivalveranstalter immer spontan noch irgendwelche anderen Lösungen finden. Aber im besten Fall ist es natürlich vorher konzeptionell mit eingearbeitet. Aber
in dem Fall gab es dann die Lösung?
Es gab eine Lösung, dann wurde ein Klapptisch aufgestellt und dann habe ich vor der Stage performt. Das war dann ein kleines Boiler-Room-Setup. Aber ja, das ist natürlich immer dann, gerade auch als Künstler blöd, wenn man vor Ort hinkommt, sowieso schon aufgeregt ist von der ganzen Situation und dann genau immer so vor so Problemchen gestellt wird. Aber genau, eigentlich der Key da ist, frühzeitig kommunizieren und auch, das muss halt im Team auch durchdringen. Das ist oft leider nicht der Fall und da fehlt es auch tatsächlich oft immer an Leuten, die wirklich betroffen sind. Das heißt, es ist wirklich für jeden Veranstalter auch da draußen, falls da irgendwer zuhört, holt euch wirklich mal Leute mit einer Einschränkung, sei es mit einem Rollstuhl, eine blinde Person, wen auch immer, für euer Festival ran. Die sollen einfach mal eine Festivalbegehung machen. Und dann wird man sehr schnell sehen, wo dann die Grenzen sind. Und ich glaube, würde das beachtet, dann kann man da schon einiges bewegen mit.
Die Festivalszene generell im Rheinland, wie würdest du die beschreiben? Ist die gut?
Also ich finde schon, also zumindest die letzten Jahre gibt es ja immer mal verschiedene kleinere und größere Festivals hier in der Gegend und ich finde das halt gerade natürlich irgendwie als Bonner und der hier in der Region aufgewachsen ist, finde ich es natürlich auch cool, wenn es solche Sachen wie natürlich Panama gibt oder gerade hier so in Bonn, weil in Bonn, finde ich, könnte es noch ein paar mehr coole Festivals geben, weil wir haben natürlich auch eine schöne Location mit der Rheinaue und genau, aber generell würde ich schon sagen, dass es auch hier in Köln ganz viele coole Events gibt und ja.
Ja, und das Bootshaus hast du ja auch erwähnt. Genau. Es ist, glaube ich, der Club in Deutschland, wo die DJs hauptsächlich hinkommen. Ne? Also gar nicht so schlecht im Rheinland als DJ zu leben.
Auf jeden Fall. Gerade auch Köln. Jetzt aktuell natürlich mit der Techno-Szene ist relativ groß. Gibt es viele coole Techno-Clubs, die da am Start sind. Aber natürlich auch Bootshaus. Das ist für jeden DJ natürlich ein Traum, da aufzulegen. Jeder DJ mit Rang und Namen hat er schon aufgelegt, also von Avicii bis David Guetta, alles dabei und das ist natürlich mega direkt hier, quasi vor der Haustür.
Ja und man muss ja auch sagen, auch ein Club, der Karneval und Club kann, also es wurde unter anderem von den Blauen Funken dort auch eine fette Party gemacht, also das Bootshaus auch, oder generell würde ich sagen, die Clubszene und die Karnevalszene verschmelzen auch in der Zeit gerne mal.
Ja.
Wie würdest du deine eigene Musik beschreiben? Suchst du deinen eigenen Stil oder lässt du dich inspirieren? Ich weiß, zumindest weil wir uns auch auf dem Festival mal gesehen haben, wo Martin Garrix aufgelegt hat, das ist auch einer, wo du sagst, das ist schon ein Idol auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also rein musikalisch natürlich auch. Ich glaube, das hört man auch mittlerweile sehr viel in meinen eigenen produzierten Songs.
Kopierst du da eher oder... Probierst du eigene Sachen?
Genau, ich versuche auch eigene Sachen reinzubringen, aber natürlich bin ich automatisch inspiriert. Also gerade, ich liebe sehr viel Streicher. Also gefühlt in jedem Track kommt irgendwie ein Streicher-Part. Das ist wahrscheinlich eher so auch von Avicii geprägt. Aber da findet man dann schon immer mal so Kleinigkeiten, die so, ah, okay, das hört sich so an. Genau, aber das ist natürlich gerade auch Martin Garrix eine riesen Inspiration. Auch natürlich showtechnisch, also was wir visuell umsetzen wollen, aber auch natürlich vom Sounding. Aber da entwickle ich mittlerweile auch meinen ganz eigenen Sound und das braucht natürlich auch ein bisschen. Man muss halt erstmal viel ausprobieren, viel gucken, okay, was machen andere, wie macht man da vielleicht irgendwie einen Übergang cooler. Und da muss man einfach viel ausprobieren, viel Shows auch machen und dann findet man automatisch irgendwann seinen ganz eigenen Sound und ich finde das auch natürlich das Coole irgendwie, am DJ-Dasein, Produzenten-Dasein, dass man irgendwie immer an kleinen Reglern schon dreht und dann kann man schon ganz große Wirkung damit machen.
Komm, wir hören mal ganz kurz rein, damit ihr alle wisst, wie Luca Veda als DJ klingt. Das sind einige deiner Tracks. Wie würdest du die Musik jetzt beschreiben, die du machst?
Also aktuell bediene ich die Genres Bass House und Progressive House. Also gerade Progressive House sehr emotional, sehr episch, sage ich mal. Gerade für diese Festival-Closing-Slots, sage ich mal. Genau, das mache ich viel, aber probiere auch viel aus. Gerade auch mit anderen Künstlern bin ich gerade am Rumwerkeln und da kommen auch ganz bald noch ganz viele tolle andere Songs. Und genau, und Bass House natürlich eher gerade, was schön gut nach vorne geht. Genau.
Warst du vor den 2 Jahren, als du angefangen hast, musikalisch in irgendeiner Art und Weise?
Ja, also ich habe früher mal, das ist aber schon wirklich ganz lange her, als Kind Klavierunterricht genommen. Witzigerweise waren meine Eltern ein ganz großer Fan natürlich davon, dass ich irgendwie Klavierunterricht nehme. Aber ich war dann immer ganz schnell, gerade mit diesem Notenlernen und gerade dieses Musiktheoretische war immer bei mir so, weiß ich nicht. Und habe dann eher für mich selber rumgeklimpert und mache das auch heute noch so. Oder bin halt mit Kollegen unterwegs und dann probieren wir natürlich dann auch immer ein bisschen rum und schicken uns Sachen hin und her.
Das sollte man allerdings auch allen sagen, auch gerade den jungen Menschen, die sagen, ja, DJ ist ja nur Play drücken. Nee, gerade DJs, die selber Musik machen, so ein bisschen musikalisches Know-how, kann nicht schaden.
Auf jeden Fall. Und gerade auch vielleicht, also ich studiere tatsächlich auch, kleiner Funfact am Rande, Musikmanagement. Also das kann natürlich dann auch helfen, gerade in Bezug auf, wie connecte ich mich oder ne, generell die Musikszene erstmal kennenlernen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da kann man einfach loslegen und starten. Und das ist halt das Coole. Und erfahrungsgemäß sind auch ganz viele andere Leute, die dich mit offenen Armen immer begrüßen und dir wirklich auch immer helfen wollen, wenn du einfach lieb fragst. Und dann kann man immer was dazu lernen.
Du hast eben so schön gesagt, ich bin dann auf der Bühne, ich springe dann aber da logischerweise nicht rum, das geht nicht. Es würde mich mal echt interessieren, also viele probieren natürlich ihre Emotionen, die Energie rauszulassen aus dem Körper. Also ich würde behaupten, ja, ich jump dann auch herum. Wie lässt du Emotionen, wie lässt du Energie aus deinem Körper raus?
Also tatsächlich passiert bei mir ganz viel im Gesicht, also auch wenn man mal irgendwie eine Show von mir sieht und gerade bei den Close-Up-Shots vom Gesicht, ich singe immer ganz laut mit und tobe da trotzdem für mich mit. Ich kann ja auch meinen Oberkörper so bewegen, mache viel mit den Armen da kann ich auch auf jeden Fall meine Energie rauslassen und dann halt noch in den Zwischenmoderationen, wenn es dann mal eine Interaktion mit der Crowd vorne gibt, dann kann ich das natürlich auch dann rauslassen.
Generell zum Thema Energie, DJs nach 1,5 Stunden DJ-Sets sind schon platt, würde ich behaupten, wenn die gut abliefern. bei dir mit deiner Krankheit stechst du mir noch krasser vor, also dass du echt irgendwann auch an dein Limit kommst. Wie ist das?
Genau, also ich merke das schon immer nach so einer gerade anderthalb, zwei Stunden Show, merke ich das schon danach.
Was ist so das Maximum, was du spielen könntest?
Boah, ich glaube, das Längste, was ich jetzt gespielt habe, waren anderthalb Stunden. Und aber das war dann auch wirklich anderthalb Stunden rausbrettern und Action, Knallgas. Und das merkt man dann schon. Aber es geht auf jeden Fall. Also ich habe da wirklich auch Glück natürlich mit meiner Krankheit, dass der Verlauf jetzt noch relativ gut ist. Also ich kann noch, ich bin selbstständig, ne? Ich kann irgendwie mein Zeug machen und das ist natürlich dann umso cooler, dass ich auch eben auflegen kann, performen kann auf der Stage und dass ich jetzt nicht direkt danach irgendwie umkippe und genau.
Wie groß ist dein Ehrgeiz?
Sehr groß. Also gerade wenn ich mir etwas mal in den Kopf gesetzt habe und gerade jetzt mit dem Ziel, okay, ich will DJ werden, ich will irgendwie das machen jeden Tag, da bin ich schon sehr, sehr ehrgeizig und tue dafür alles, dass irgendwie, ja, dass ich meinen Traum halt so leben kann, wie ich den jetzt lebe, ja.
Connectest du viel oder Genau. Schreibst du viele Leute, nervst du viele Leute?
Ja, manchmal kommt das bestimmt rüber als Nerven, aber gerade auch so natürlich bei so Contests, wenn man irgendwie sagt, jo, stimm mal hier ab und so, das finde ich dann auch irgendwie immer nervig, vor allen Dingen, wenn dann alle zwei Wochen gefühlt so ein Voting kommt. Aber genau, also gerade viel connecten, viel mit Leuten schreiben, in Austausch gehen, vielleicht mal irgendeinen Zoom-Call machen, also in ganz vielerlei Hinsicht, auch natürlich auf Events gehen, also gerade auch im Club, da sind natürlich auch viele Berührungspunkte mit Leuten aus der Szene und genau.
Wie sehr lässt du dich unter Druck setzen, in Anführungszeichen, dass du weißt, okay, ich studiere jetzt, irgendwann ist das Studium rum, willst du bis dahin einfach einen Punkt als DJ erreicht haben, wo du dann auch davon leben kannst oder gäbe es eh Plan B bei dir?
Also natürlich wäre das der Traum. Also das ist, glaube ich, von vielen Künstlern so die Wunschvorstellung, dass man irgendwie von der Musik und von dem DJ-Dasein leben kann. Aber ich bin ja auch realistisch. Also ich bin jetzt in den Endzügen von meinem Studium, bin jetzt im Sommer fertig und werde mir auch wahrscheinlich langfristig noch irgendwie einen Teilzeitjob suchen, dass ich einfach eine Grundsicherung habe. Und dann kann ich aber natürlich die andere Zeit Vollgas in das Projekt Luca Veda stecken und in das Künstlerdasein. Und dann ist es für mich auch die perfekte Kombi. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, also für mich wäre es natürlich auch ein Traum, langfristig auch von der Musik leben zu können. Und genau.
Was ist denn die Zeit, die du reinsteckst? Wie müssen wir dir so deine Woche uns vorstellen? Wie viel geht für Musik drauf?
Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie vollgepackt die Woche jetzt ist mit Studium und Nebenjob. Aber also in der Regel so am Tag 3-4 Stunden geht das schon drauf. Ach, und manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt natürlich auch Wochen, da finde ich gar keine Zeit. Dann gibt es natürlich Wochen, da passiert umso mehr. Gerade jetzt Richtung April planen wir halt schon die Velorum-Show in der Rheinaue für das Rhein in Flammen. Und da sind wir dann halt auch wirklich 3 Wochenenden im April immer zu Gange und programmieren da selber die Laser und Lichter. Und dann ist natürlich, geht da viel Zeit ins Land, sage ich mal. Ja.
Aber genug Zeit, um auch noch auf eigene oder selbst auf Festivals zu gehen? Ich sage es jetzt mal ganz bewusst.
Auf jeden Fall. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich liebe das einfach, rauszugehen unter die Leute, ein bisschen feiern, auch mal eben irgendwie auch abseits von dem, yo, ich bin jetzt Künstler oder so, sondern einfach mal als Gast da auf ein Festival zu gehen. Und
was steht an dieses Jahr?
Also geplant ist Perucaville.
Ja, dann sehen wir uns.
Für den Tag.
Dann sehen wir uns auf jeden Fall.
Sehr cool, dann können wir auf jeden Fall zusammen feiern. Und sonst World Club Dome bin ich wahrscheinlich nochmal alle 3 Tage da. Das ist irgendwie seit 3 Jahren so ein Ding. Da bin ich immer jetzt auch das ganze Wochenende. Und sonst viel ist auch immer spontan. Also genau, ich gucke dann immer, wo zieht es mich irgendwie hin? Wo sind vielleicht auch noch Freunde und Kollegen da? Und dann gehe ich da auch hin, genau.
Und du hast es als Ziel, zum Ende vielleicht unseres Gesprächs, als Ziel Tomorrowland schon mal angesprochen. Bist du da auch schon so ehrgeizig und in Anführungszeichen nervig, dass du den schon geschrieben hast?
Ich habe den auch schon geschrieben, ja, aber ich weiß nicht, ob die Kontaktadressen da so akkurat sind, aber ich nehme da auch ein bisschen gerade so den Dampf da raus. Ich mache mir da keinen Druck. Irgendwann wird es bestimmt kommen. Ich denke halt, wenn ich jeden Tag daran glaube, dass es irgendwann eintrifft, dann wird es auch irgendwann kommen. Das ist nur noch eine Frage der Zeit und ja.
Wäre das so das Ziel, der große Endpunkt, wo du sagst, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich es geschafft? Oder was ist für dich in deiner Zukunft als großes DJ-Ziel?
Nee, ich glaube tatsächlich, man sagt ja immer so, es gibt so dieses große Ziel, so, keine Ahnung, Tomorrowland auflegen. Klar, das ist ein Riesenziel von mir, aber genau, das übergeordnete Ziel wäre einfach wirklich, davon leben zu können und vielleicht ein, zwei Leute zu inspirieren oder auch natürlich Menschen mit Behinderung zu inspirieren, die dann sagen, ey, warte mal, dieser Luca Veda, der ist ja jetzt sogar DJ und geht auf ein Festival. Vielleicht kann ich sogar auch mal irgendwie anfangen aufzulegen oder sei es erstmal nur als Gast auf dem Festival und traue mich dann mal auf ein Festival zu gehen, weil da kenne ich auch sehr viele, die mir auch geschrieben haben tatsächlich über Instagram und die gesagt haben, ey, wir haben das gesehen und finden das voll cool und ich wusste gar nicht, dass es geht und so und ich probiere jetzt auch mal auf ein Festival zu gehen und dann habe ich eigentlich alles erreicht und bin happy.
Du hast das Rheinland im Background.
Genau.
Ne? Und ich muss sagen, ich finde dich inspirierend. Ich glaube, viele, die diesen Podcast gehört haben, werden dich inspirierend finden. Und die dir folgen, alles in den Shownotes. Und ich sage, Laurin, ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Eine tolle Festivalsaison. Wir werden uns über den Weg laufen.
Auf
oder
jeden Fall.
Fahren. Ich komme nicht drum rum. Aber ich finde es toll, wie offen du auch damit umgehst. Und vor allem sage ich ganz viel Erfolg für deinen musikalischen Weg. Und wir werden noch viel von dir hören. Danke dir für den Besuch.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.